unser Gast Ozan Zakaria Keskinkilic wird uns in den antimuslimischen Rassismus einführen. Auch ein Thema, welches uns hier im Haus der Religionen und eben auch in der Gesellschaft beschäftigt, sei das jetzt in meiner Bildungsarbeit, im interreligiösen Dialog oder eben auch im Alltagsleben. Wir freuen uns deswegen auch sehr, dass du heute hier bist, Zakaria, um mit uns über dieses Buch hier unter anderem zu sprechen. Das ist im letzten September erschienen und unter dem Namen Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes. Ich sage vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dir, bevor ich dir dann das Mikrofon übergebe oder das Wort übergebe. Du bist Politikwissenschaftler, freier Autor und Lyriker. Du hast in Berlin und in Wien studiert und lehrst und forschst heute auch an Berliner Hochschulen. Du bist auch Mitglied der Expertenkommission gegen antimuslimischen Rassismus im Land Berlin. Du nimmst auch regelmäßig Stellung zu tagespolitischen Themen, unter anderem zum Beispiel auf Zeit Online, ZDF Heute, und so weiter. Und neben deiner wissenschaftlichen und journalistischen Arbeiten publizierst du auch Gedichte in Literaturzeitschriften in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir und würde dir jetzt für den ersten Teil der Lesung das Wort übergeben.
Merci, vielen Dank. Vielleicht hast du es nicht gehört, es war nicht an, falls du es nicht, genau. Vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Grüß Gott, Shalom, Salam Aleikum. Ich dachte so, 8 Religionen in einem Haus, ich weiß nicht, was ich noch alles aufsagen müsste, aber hallo, guten Abend. Es ist das erste Mal für mich in Bern, es ist ganz schön. Vielleicht bewerbe ich mich für die Stelle. Ich gucke mir morgen noch die Altstadt an und wenn die mich auch überzeugt, dann vielleicht PDF oder Doc oder sowas kommt dann bald von mir. Ich darf lesen aus dem Buch Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes. Oh, ich muss erstmal hier die richtige Position finden. So. Gut. Ich werde aus verschiedenen Kapiteln lesen, so 20, 25 Minuten. Und dann freue ich mich auf die Diskussion, auf eure, auf ihre Fragen, den Austausch. Gerne auch ganz kontrovers und krass, ich mag sowas. Und ich fange mal an. Auf meinem Rechner sammle ich schon seit einigen Jahren Zuschriften besorgter Bürgerinnen und Bürger, die in mir so etwas wie den Pressesprecher der islamischen Welt sehen. Anders kann ich mir die Vielzahl von Nachrichten nicht erklären, die mich regelmäßig per E-Mail, über Social-Media-Kanäle, manchmal sogar ganz traditionell auf dem Postweg erreichen. Da ist zum Beispiel Herr A. Er schickt mir eine selbst erstellte Excel-Liste diverser Gräueltaten, die von Musliminnen weltweit begangen wurden oder begangen worden sein sollen, penibel sortiert nach Datum, Ort und Ausmaß der Brutalität. Er bittet mich um Stellungnahme bis zur kommenden Woche. Meistens sind die Nachrichten kurz und knackig. Ich werde den 9/11 niemals verzeihen, schrieb mir ein Unbekannter auf Facebook. Bis dato wusste ich noch nicht, dass ich höchstpersönlich für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich war und erschrak für einen Moment über die Hinterlistigkeit, mit der ich sogar mich selbst betrog. Einige Zeitgenossen fordern mich auf, das Land zu verlassen. Am besten bis morgen. Anderen reicht diese Vorstellung nicht, sie wünschen mir gleich den Tod. Zum Glück gibt es mitunter kreative und einfallsreiche Zuschriften, die mich manchmal sogar zum Lachen bringen. Vor 2 Jahren erreichte mich in meinem Hochschulpostfach ein handschriftlich verfasster Brief von Herrn F., der sich als FDP-Mitglied vorstellte. Er begann den Brief damit mehrfach zu betonen, dass er Afghanen Deutschunterricht gibt und zwar kostenlos. Herr F. schrieb, dass er weltoffen ist, dass Hass und Gewalt durch nichts zu rechtfertigen sind. Das klang alles sehr schön. Doch meine langjährige Erfahrung als unbezahlter Pressesprecher der islamischen Welt lehrte mich, dass nach der Mitteilung solch aufopfernder Gesten am Anfang eines Briefes das Aber nicht weit entfernt sein kann. Und tatsächlich, da kam die Einschränkung schon im nächsten Satz. Die Grenzen der Toleranz des Herrn F. waren nämlich nun erreicht. Er störte sich generell an den Muslimen. In seinem Brief beklagte er, dass das Kopftuch Alltag geworden sei und dass die Liste an Gewalttaten, die diese Menschen begehen, gar nicht in seinen Brief passen würde. Dafür hätte er auch keine Zeit. Aber mir eigens ein Bild zu malen, dafür schon. Dem Brief war eine selbstgemalte Zeichnung beigelegt. Sie zeigt eine Frau einmal in Niqab und einmal in Burka. Dunkle Wassermalfarben auf DIN A4. Die Notiz zum Kunstwerk lautet, Zitat, diese Dame hätte ich so nicht gewählt, es ist Frau Bundeskanzlerin Merkel. Das Bild habe ich eingerahmt und über meinen Schreibtisch gehängt. Es erinnert mich daran, dass die Islamisierung Deutschlands ganz nach Plan verläuft. Den Eindruck haben jedenfalls nicht wenige Menschen im Land. Einmal abgesehen von Pegida und der AfD fühlt sich fast die Hälfte durch die vielen Muslime hier manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. 27,4% plädieren dafür, Musliminnen und Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland zu verbieten. Der Vorwurf lautet Unterwanderung und Überfremdung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einwanderungsverbot, weil muslimisch. 20 Jahre nach der Geburtsstunde der Leitkulturdebatte und 10 Jahre nach der Veröffentlichung von Thilo Sarrazins Hetzschrift, Sie wissen welche, ne? Wissen Sie? Ja. Steht die Warnung vor dem Islam als Gefahr für Gesellschaft, Demokratie und Rechtsstaat auf der Tagesordnung. Über die Kultur und Religion der anderen wird leidenschaftlich debattiert und gestritten, in der medialen Berichterstattung und auf Demonstrationen gegen Migration und Asyl, in Polit-Talkshows über Terror und Gewalt, in wissenschaftlichen Studien über vermeintlich integrationsunwillige muslimische Jugendliche oder ganz beiläufig auf der familiären Weihnachtsfeier und in der Supermarktschlange. Der Islam weckt Misstrauen. Er symbolisiert das Fremde, mit dem ist eine Liste unzähliger Defizite assoziiert, die es zu korrigieren oder abzuwehren gilt. Er funktioniert wie eine Mülltonne, in die Probleme entsorgt werden können, um den Rest der Gesellschaft von seiner Verantwortung freizusprechen und das eigene Gewissen reinzuwaschen. Kein Wunder also, dass einige meinen, sie würden Sexismus, Homofeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt und Terror abschaffen, indem sie gegen den Islam auf die Barrikaden gehen und die Einwanderung von den Muslimen und den Geflüchteten ablehnen. Oder indem sie Frauen mit Kopftuch die Ausübung des Lehrerinnenberufs untersagen und gegen den Bau einer Moschee in ihrem Stadtviertel protestieren, nicht gerade überzeugende Maßnahmen für mehr Demokratie, Freiheit und Sicherheit. Der Islam ist der Sündenbock unserer Zeit. Er ist wie ein verzerrtes Spiegelbild, in dem sich Europa selbst idealisiert, rational, modern, egalitär und entwickelt. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört, ohne zu verstehen, dass die Leidenschaft, mit der das geschieht, bereits beweist, wie abhängig das Land von seinen Fremden geworden ist. Ohne Islamdebatte kein Deutschland mehr. Und wer dazugehören will, betreibt Islamkritik, das gehört zum guten Ton. Mich hat das Wort schon immer irritiert. Es klingt so, als gäbe es den Islam als absolute Kategorie, eine Art Bauklotz mit klaren Ecken und Kanten, in eindeutiger Farbe und immer gleichem Muster. Er muss kritisiert und korrigiert werden, dieser Islam, weil er sonst nicht zu den restlichen Bauklötzen passen würde, weil das Haus sonst zusammenbricht. Islamkritik, das heißt, Kritik am Islam ist überlebensnotwendig. Während Islam und Kritik wie Pech und Schwefel aneinander kleben, genießt das Christentum ein unsichtbares Privileg. Das Wort Christentumkritik gibt es nicht mal. Das Christliche verkörpert Menschenwürde und Nächstenliebe. Es wird mit Europa und Demokratie verknüpft. Der Islam bildet seine Antithese. Dem positiven christlich-europäischen steht das negative islamisch-orientalische gegenüber. Deshalb muss es offensichtlich das Wort Islamkritik geben, genauso wie den politischen Islam. Einen solchen Straftatbestand forderte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz wenige Tage nach dem islamistischen Angriff in Wien im November 2020, Zitat, um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen. Als dann auch noch im selben Twitter-Thread von der Einführung eines Imamregisters die Rede war, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Das klingt nach Gesinnungsstrafrecht für Muslime. Da müssten doch Alarmglocken läuten. Ich will mir nicht vorstellen, wie leicht ein Straftatbestand politischer Islam missbraucht werden kann. Ohnehin fehlt dem Begriff jede definitorische Trennschärfe. Manch ein Experte behauptet, dieser ominöse politische Islam wäre eine viel gefährlichere Ideologie als der Wahhabismus oder der Salafismus. Gefährlicher deshalb, weil seine Anhänger sich tarnen, Integration nur vorspielen, sich bewusst distanzieren, sich nett und freundlich geben, aber in Wirklichkeit andere Pläne verfolgen würden. Wer so etwas sagt, legt die Gesellschaft dazu ein, in allen Muslimen heimliche Islamisten zu vermuten. Mit einem solchen Pauschalverdacht, wie er in den letzten Jahren öfters laut wird, schert man alle über einen Kamm, die die gesellschaftliche und politische Bühne als Muslime betreten. Und tatsächlich, im Juni 2021 stellte die umstrittene Dokumentationsstelle Politischer Islam in Österreich eine Islamlandkarte vor. Über 600 Moscheen, islamische Gemeinden und Einrichtungen wurden kartografiert. In den Kurzbeschreibungen werden unter anderem auch ethnische Zugehörigkeiten und weltanschauliche Ausrichtungen verzeichnet. Das alles soll angeblich Transparenz schaffen. Fordert in Wirklichkeit aber nur Misstrauen. Rechtsextreme nutzten das Serviceangebot für ihre Zwecke. Sie montierten Warnschilder vor mehreren Moscheen in Wien mit der Aufschrift »Achtung, politischer Islam in deiner Nähe«. Und an die Tür einer Moschee in Salzburg schmierte jemand, der Führer ist wieder zurück. Trotzdem hält die österreichische Regierung weiterhin an diesem Projekt fest. Um die Sicherheit von MuslimInnen geht es wieder einmal nicht. Längst wird der Begriff politischer Islam instrumentalisiert, um muslimische Menschen pauschal zu beschuldigen. Unter ihm kann all das zusammengeführt werden, was Islamkritiker an Muslimen im Allgemeinen und an ihren kulturellen und religiösen Praktiken im Speziellen verdächtig und nicht kompatibel mit dem westlichen Leben finden. Die Debatten gehen nicht über das plakative islamkritische Vokabular hinaus, auf das ist man angewiesen, das zieht im Wahlkampf nicht nur ganz weit rechts, sondern bei allen, die sich von Islamthemen von Herzen gern gruseln lassen. Sobald MuslimInnen davon berichten, dass sie Rassismus erfahren, macht sich Genervtheit breit. Da wird relativiert, bagatellisiert und geschimpft, was das Zeug hält. Wer es wagt, antimuslimischen Rassismus beim Namen zu nennen, der wird belächelt und als ideologisch verblendet dargestellt. Dem wird vorgeworfen, Fürsprecher des Islamismus zu sein. Der wird aufgefordert, sich selbst von Gewalt und Terror zu distanzieren. Als wäre die Tatsache, dass man die Diskriminierung von Muslimen beanstandet, ein Beweis dafür, dass man Gewalt, die von Muslimen ausgeht, ganz wunderbar finden würde. Oder als könnten sie überhaupt gar keine echten Opfer sein. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das Problem nicht bei mir liegt. Es ist der Blick, der mich zum Fremden macht. Es sind die Schimpfnamen, die mir das Gefühl der Unzulänglichkeit geben und mein Leben einengen, die meiner Existenz nur einen kleinen, begrenzten Rahmen zugestehen. Dieser Raum, auf den ich verwiesen werde, und diese Sprache, in die ich gefangen genommen werde, reichen nicht aus, um zu sein, wer ich bin. Das Vokabular der Dämonisierung, mit dem ein Mensch aufwächst, hinterlässt Spuren im Bewusstsein, im Handeln und Denken über sich und die Welt. Dafür steht der Titel dieses Buches, Muslimaniac. Darunter verstehe ich eine jahrhundertealte Diagnose, die MuslimInnen zum Problem erfindet, sexuell, gesundheitlich, kulturell, religiös, politisch. Sie werden beobachtet, erforscht, inspiziert, korrigiert, abgewehrt. Sie gelten als Außenseiter und Eindringlinge, als gewalttätige Fremdlinge. Sie werden in kolonialhistorischen und zeitgenössischen Debatten misstrauisch beäugt und pathologisiert, mit Krankheit und Gefahr in Verbindung gebracht, herabgewürdigt und deklassiert. Die Figur des Muslimaniac steht für eine strukturelle Paradoxie. Muslime sollen Loyalität unter Beweis stellen, sich integrieren und anpassen, sich zu Rechtsstaat und Demokratie bekennen, den Schritt aus der Tradition in die Moderne machen und sich nach westlichem Vorbild weiterentwickeln. Die Liste an Forderungen ist lang, doch das Versprechen auf Gleichheit und Gerechtigkeit löst sich nicht ein, es besitzt nur eine Alibi-Funktion. Das Idealbild eines guten, integrierten Muslims dient dazu, böse Muslime ins Visier zu nehmen. Doch wer gut und wer böse ist, das liegt in der Hand der mehrheitsdeutschen Autorität. Bevor ich über böse Muslime weiterlese, muss ich was trinken. Immer so herausfordernd hier mit diesem Mikro noch in der anderen Hand. Moment, bisschen Sport machen. So, weiter geht's. Im Winter 2016 saß ich mit meinem Bruder in der dritten Reihe in der Berliner Bar Jeder Vernunft, als Gillette Aysche, die Kunstfigur der Schauspielerin Idil Baydar, die Bühne mit einer Handvoll Kondome betrat. Sie verteilte sie unter den schwarzhaarigen Besuchern, die hätten zu viele Kinder. Den Deutschen verriet sie währenddessen, was sie von ihrer muslimischen Konkurrenz lernen können, damit die Kinderzahl pro deutschem Kopf nicht weiter sinkt. Gillette Aisha wirft die überzeichneten Klischees ihrem Publikum aufsässig und frech an den Kopf. Sie weiß um den Rassismus, den Mund lässt sie sich nicht verbieten. Die Idee für Deutschlands Integrationsalbtraum, wie Baydar ihre Satirefigur nennt, kam ihr kurz nach Thilo Sarrazins Hetzschrift im Jahr 2010. Baydars Antwort darauf, Zitat, ihr wollt den Kanaken, okay, ihr kriegt den Kanaken. Seither klagt Gillette Aisha auf ihre Art die rassistischen Missstände im Land an, indem sie die Integrationsdebatte ins Lächerliche zieht. Ihre Kritik an rechter Hetze und dem alltäglichen Rassismus in Deutschland ist so klingend scharf wie ihr Name. Da bleibt dem einen oder der anderen das Lachen im Hals stecken. Baydar versucht es mit Humor. Der ist auch dringend nötig, um dem ganzen Irrsinn standhalten zu können, der mit den Verschwörungstheorien der Islamisierung Einzug hielt. So wie sich Rassisten umorganisieren und ihre Strategien erweitern, so lernen auch rassismusbetroffene Menschen auf Veränderungen zu reagieren. Im Manifest des Münchner Migrantenstadels, einem Satire-Blog von und für grenzüberschreitende Dadaisten und Textterroristen, werden nicht nur Integrationskurse für Sachsen und die Ernennung einer geflüchteten Frau mit 9 Kindern zur Familienministerin gefordert, nein, das Autorenduo Tunay Önder und Ahmed Mustafa weiß um die Herausforderung in einem sich anbahnenden islamischen Kalifat und erweiterte den satirischen Forderungskatalog. Neben Gebetsstätten und islamischen Museen in allen Stadtzentren und kostenlosen Kopftüchern für alle, ob Migrantin oder nicht, verlangen sie auch ausschließlich beschnittene Penisse in deutschen Pornos. Die Muslime. Sie haben sich im Sprechen über Integration, Migration, Religion, Flucht und Asyl zu einer Kontrastfolie entwickelt, auf die gesellschaftliche Missstände und Ängste projiziert werden können. Privilegien für die deutsche Mehrheitsgesellschaft gerechtfertigt und die Diskriminierung der anderen fast schon wie eine Art notwendige Selbstverteidigung ins Feld geführt werden. Es werden apokalyptische Schreckensszenarien ausgemalt, auf die mit rationalen Argumenten zu antworten ich nicht immer Lust habe. Manchmal muss man die rassistische Logik brechen, bevor sie einen bricht. Anfang des Jahres schrieb mir ein besorgter Bürger, Zitat, wenn Muslime sich weiter so schnell verbreiten und Deutschland übernehmen, dann sind wir Deutschen doch in der Minderheit und müssen Kopfsteuer für Ungläubige zahlen. Meine Antwort lautete, solange kann ich nicht warten, können Sie mir bitte jetzt schon die Abgaben überweisen, am liebsten über PayPal. Danke und Allah sei mit Ihnen. Er hat nicht überwiesen. Jetzt wird es ein bisschen poetisch. Das Erste, was ich nach meiner Geburt hörte, das Erste, was mir ins Ohr geflüstert wurde, als ich die Welt betrat, war der Azan, der muslimische Gebetsruf, gefolgt von meinem Namen. Ich möchte sagen, das Erste, was ich hörte, war ein Gedicht. Ein Gedicht über einen Schöpfer, der zu seiner Schöpfung in Gedichten spricht, der die Welt, den Menschen und alles, was ihn umgibt, erschuf, indem er zu ihnen sprach. On Ramadan nights I feel like a poem, schreibt Suhaima Mansur Khan in einem Gedicht. Es geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Allah wrote poems. Girl is one of Allah's poems. Mosque is one of Allah's poem. Girl is a poem inside mosque poem, inside world poem. Der Gedanke, ein Gedicht zu sein, berührt mich. Ein Gedicht, das Gedichte rezitiert und Gedichte schafft, die Welt erschafft, so wie es selbst in Gedichten erschaffen wurde, berührt mich. Es ist dieser poetische Islam, der mich zur Lyrik brachte. Das Gebet ist für mich eine lyrische Rezitation, so wie ich mir die Dichtung als Gottesdienst vorstelle. Schreiben, lesen, rezitieren und Gott und der Welt und dadurch mir selbst und allem um mich herum näher kommen, mich den Dingen lyrisch nähern. So habe ich meinen Glauben gefunden, so habe ich ihn kennengelernt als eine Lyrikwerkstatt, in der gelesen und rezitiert, in der das Leben als Kunstwerk betrachtet wird. Lyrik entfaltet ihre Kraft, indem sie geteilt wird, damit sie in das Leben interveniert und sich selbst erfüllt. Es braucht poetische Vorstellungskräfte, um sich aus Situationen der Ohnmacht herauszudenken, in übliche Sprach- und Benennungspraktiken zu intervenieren, um politische Diskursfelder kritisch zu erkunden und neue Visionen für sich und die Gesellschaft zu formulieren. Das schafft Lyrik, indem sie uns in eine andere Sprache versetzt und unserer Existenz neue Kleider anlegt, indem sie uns hilft, einengender Rhetorik zu entfliehen, in die wir durchweg sozialisiert werden. Ich frage mich, wie wir anders über uns sprechen und denken können, wie wir aus der Sprache entkommen und wieder zu ihr zurückfinden können, um zu werden, wer wir sind und sein wollen. Und ich bin neugierig darauf, wie das Potenzial der Lyrik in andere Diskursräume übertragen werden kann, wie sie uns im politischen Alltag berührt, befragt und provoziert, uns lehrt zuzuhören und den Blick nach innen und wieder zurück ins Außen zu richten. Ich werde jetzt zwei meiner Gedichte vorlesen zum Abschluss, die erschienen sind unter dem Titel Flying While Muslim. Neben Bahnsteigen, an Bushaltestellen im Terminal fühle ich mich so muslimisch. Durch Lautsprecher schallt mein schwarzes Haar über Asphalt, Pflastersteine und PVC-Böden, wickelt sich um Ohren, um Augen und um nackte Füße auch. For security reasons raunt der Prediger am Schalter. Für wessen Security werde ich zurückraunen, sobald ich ankomme. Vorerst Speed-Dating mit Zwangsverkupplung, ein Flugzeug, zwei Beamte und mein Name ein Muttermal auf der Haut. Nenne sagt, ich soll die Punkte niemals zählen, sonst werden es immer mehr. Nenne sagt, so ein Gesicht ist nicht schön anzusehen. Den Kopf in Kolonia getaucht, trage ich das Mal oder trägt es mich? Ich bin Köln Silvesternacht, Nafri im Passpelz, alimentierter Messermänner und sonstige Taugenichtse. Die fremden Namen verirren sich wie Sand im Haar, werde ich sagen, sobald ich ankomme. Vorerst Security-Check und ein leises Geräusch aus Befürchtungen in Plastikhandschuhen. Das Bittgebet auf einem Bein wirft mich 10 Jahre zurück auf den Behördenschreibtisch. Ich muss das Merkblatt unterzeichnen. Ich muss Verfassungstreue schwören. Ich muss dem Teufel absagen. Wieder und wieder werfe ich einer Minarett gleich Schatten über misstrauische Gesichter. Ja, sie ziehen Reißverschlüsse in die Außenluft. Aber aus meiner Hosentasche ragt eine Leiter aus Gebetsperlen über die Wolken. Merci.
Dank, lieber Zakaria, was für ein Abschluss. Ich muss mich, glaube ich, noch kurz meine Gedanken sammeln. Du hast uns, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte gegeben für das Gespräch jetzt auch. Ich glaube, ich möchte gerade bei der Lyrik bleiben oder bei der Poesie bleiben, weil für mich persönlich, das ist ja das letzte Kapitel deines Buches, das war, glaube ich, eines der empowerndsten Kapitel. Ich habe wirklich, du erzählst vom poetischen Islam, vom poetischen Meisterwerk in Form des Korans, welches in eine Gesellschaft hinein offenbart wurde, wo die Lyrik oder das Dichten sehr großen Wert hatte oder eine Gesellschaft, die dem sehr großen Wert auch beigemessen hat. Du hast jetzt gesagt, das Erste, was du gehört hast, als du das Licht der Welt erblickt hast, war ein Gedicht. Die Poesie durchzieht ja dein ganzes Buch eigentlich wie ein roter Faden. Und du hast jetzt auch vorgelesen, das ist für dich auch ein Weg aus der Ohnmacht. Kannst du das vielleicht noch etwas ausführen, warum das gerade auch für dein Buch so wichtig ist, die Poesie?
Ja, vielen Dank. Das ist das erste Mal, dass wir quasi das zum Ausgangspunkt direkt eines Gesprächs machen. Das finde ich sehr, sehr schön, weil poetischer Islam ist auch, auch eins meiner Lieblingskapitel von allen meinen Lieblingskapiteln da drin. Natürlich, wie kann das anders sein? Aber nein, das bedeutet mir auch sehr, sehr viel, dieses Kapitel, weil es zum Abschluss hin versucht, die Fäden zu verbinden, die von Anfang an geöffnet werden eigentlich in dem Buch. Du hast das ja schon erwähnt. Das Poetische, das Lyrische taucht in allen Kapiteln in irgendeiner Form auf. Zum einen auch, weil ich auch Gedichte von anderen Menschen, von anderen Dichterinnen und Dichtern aus Vergangenheit und auch Gegenwart da drinnen einen Raum gebe. Es ist sozusagen auch so eine Form des Kuratierens auch gewesen, wo ich Gedanken aufgreife, ausführe und die unterbreche und ein Gedicht von einem Menschen zum Beispiel auftaucht, den ich gar nicht kommentiere, sondern der für sich erstmal dann da steht. Und dann meinen Gedanken weiterlaufen lasse zum Beispiel. Ja? Also das ist das eine. Das Lyrische hat mich begleitet und hat mir geholfen, auch dieses Buch zu schreiben. Weil viele Momente, die ich da drinnen auch beschreibe, Prozesse und so, es war sehr hart, das auch zu verfassen. Und das Lyrische hat Halt gegeben, auch in diesem Schreibprozess tatsächlich. Hat Mut gemacht, das auch weiter auszuformulieren. Mit dem poetischen Islam ist es dann nochmal ganz speziell, weil dann geht es ja nicht nur um die Lyrik als Kunstform, sondern die Provokation, dass das Islamische plötzlich mit dazu gehört. Weil zuvor ja das Islamische mit dem Politischen vermengt wird. Politischer Islam als Schreckgespenst, was überall herum geistert. Ne? Und das Sprechen über muslimisches Leben so schwer macht. Wo taucht dann plötzlich das Poetische auf? Hat es plötzlich Raum als Adjektiv, das Poetische, wenn es von anderen bösen, negativen Adjektiven verdrängt wird, eigentlich von unserem Sprachterrain? Und das wollte ich anders aufgreifen. Ich habe lange mich gefragt, woher dieses Bedürfnis kommt, poetischer Islam bei mir. Und am Anfang war es so, wenn ich zurückdenke, dass ich mich oft geschämt habe, dass ich nicht das gleiche literarische Wissen, auf den gleichen literarischen Kanon zurückgreifen kann wie andere Jugendliche zum Beispiel oder auch Kommilitonen und Kommilitoninnen, die in ihren Wohnzimmern eine riesige Bibliotheken quasi haben, geerbt auch viel von Familienangehörigen und so weiter, Generationen von ganz großen Autoren der Zeit, ganz oft sind das in der Regel weiße Männer eigentlich, die dort in der Reihe dann aufgelistet werden und so weiter. Und das einzige Buch, mit dem ich eigentlich quasi aufgewachsen bin in unserer Familie, wo nicht viel gelesen wurde, weil auch nicht viele auch Bildung nicht genießen konnten. Ich gehöre quasi zu einer ersten Generation auch in der Familie. Das ist auch ein Bruch da drinnen. Das war eigentlich der Koran als Buch. Und das Lesen und Schreiben und so weiter, das Sprechen auch über das geschriebene Wort, war immer verbunden mit dem Koran. Also ich sehe meine Eltern auch vor mir, meine Großeltern vor mir, die lesen, die rezitieren, es war da. Aber ich habe als Kind das nie begriffen als kulturellen Wert beispielsweise, ja. Ich habe mich oft auch erwischt so in diesen Gedanken, oh, jetzt schon wieder, bitte muss ich mich jetzt hinsetzen und mir noch die koranische Geschichte an. Oh, jetzt kommt nochmal dieses Gebet und so weiter. Und jetzt, okay, Al-Fatiha, okay, alles. Und man hat als Kind, als Jugendlicher irgendwann, man entwickelt plötzlich andere Interessen, ne, und man konnte nicht so gut angeben mit Islam. man hat mit anderen Dingen angegeben, mit anderen, weiß ich nicht, Pokémon-Karten und Stickern und so weiter. Andere konnten auf andere Bücher und Traditionen zurückgreifen. Und ich war in irgendeiner Form, ich habe mich eingeschüchtert, glaube ich, viel auch gefühlt. Bis ich irgendwann begriffen habe, dass in unserem Regal ein Buch von Wert steht. Auch in einem literarischen Wert. Ja, wo es nicht nur um, ist klar, eine religiöse Botschaft, gewichtig, spirituell und alles, Zugang zu Gott, klar. Und gleichzeitig ist es ein literarisches Werk, ne, sprachlich, majestätisch, aber diesen Zugang konnte ich in dieser Form zu diesem Buch gar nicht entwickeln. Es war anders. Und ich wollte deshalb diesen poetischen Islam, so wie der eigentlich die ganze Zeit da war, ich wollte diesem poetischen Islam diese Bühne geben, den ich nicht anerkennen konnte in der Form, weil natürlich das Islamische auch in unserem Schulkontext und so weiter nie in so einer Form auch besprochen wurde. Es war gar nicht denkbar.
Im selben Kapitel und eigentlich ziemlich zum Schluss des Buches thematisierst du eben auch das Dilemma, das, glaube ich, viele muslimische Personen kennen, dass wir eigentlich ständig in der Position der Reagierenden sind, dass wir also irgendwie auch das Gefühl uns überkommt, dass wir nichts wie selber zum Diskurs beisteuern können oder eben wie immer nur reagieren. Deswegen bezeichnest du, glaube ich, auch dein Buch als Reaktion und dass das für dich eben ein Dilemma ist. Und ich habe mich halt gefragt, inwiefern eben diese islamische Poesie eben dem auch etwas entgegensetzen möchte, diese Position der Reagierenden.
Ja, sehr gut. Tatsächlich ist dieses Dilemma eines, was mich zum Ende des Buches nochmal sehr ergriffen hat. Ich habe das auch so benannt. Ich hatte lange gezögert, auch in der Formulierung, aber ich habe es am Ende auch so benannt. Ne? Es ist ein Dilemma, es ist eine Form des Reagierens auch immer wieder und so weiter. Aber im Schaffensprozess habe ich versucht, anderen Dingen Raum zu geben, den Möglichkeitsraum zu dehnen. Klar, wenn ich in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen wäre, wo mir andere Themen herangetragen werden, wo ich mich mit anderen Themen beschäftigen kann und ganz selbstverständlich und sowas, hätte ich dieses Buch ja nicht geschrieben. Jemand hat mir auch mal eine Frage gestellt in einem Gespräch, warum dieses Buch, warum kein Roman oder so, warum kein, nicht das erste Lyrikband oder sowas, warum dieses Buch? Ist es nicht frustrierend, erstmal dieses Buch zu schreiben? Und klar, aber es war für mich notwendig, im Prozess auch der letzten Jahre etwas zusammenzubinden, was mich beschäftigt hat, mit dem ich mich befasst habe. Es war natürlich in diesem Sinne auch eine Reaktion, aber ich habe versucht, das zu brechen, in einen Umgang zu finden mit dem Dilemma, dadurch, dass ich es erweitert habe und Themen auch da drinnen geöffnet habe, die ich nicht immer geöffnet habe, die ich auch nicht immer auch in so einer öffentlichen Form diskutieren konnte oder diskutieren wollte, aber hier es sozusagen mich mutig genug auch gefühlt habe, anders zu sprechen über das Phänomen. Klar ist der Ausgangspunkt antimuslimischer Rassismus gewesen für mich auch, aber von diesem Ausgangspunkt aus öffnen sich Türen in verschiedene Richtungen, in verschiedene Räume. Das wird vielleicht Leserinnen und Leser auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort erkennen, aber auf den zweiten Blick, durch die Wege, die das Buch öffnet, in andere Geschichten zum Beispiel. Weil es nicht alles ist, kein religiöses Buch in dem Sinne. Es ist auch in der Art, es ist auch ein poetisches Buch, der Versuch auch einer poetischen Reaktion. Aber das, wenn ich zurückkomme auf den poetischen Islam, ist sozusagen das der Versuch, dieses Potenzial einmal zu benennen und zu schauen, wohin kann es noch gehen, in einer lyrischen Alltagspraxis auch. Und ich mache jetzt auch mal Schleichwerbung. Im Sommer erscheint tatsächlich mein Debüt-Lyrikband. Das heißt, es ist parallel auch, hat sich entwickelt und ist auch bereits auch publizierte Gedichte, aber auch noch nicht veröffentlichte Gedichte, die im Sommer im Elef Verlag erscheinen, unter dem Titel Prinzenbad. Und das war für mich auch eine Aussicht auf eine andere Art auch des Schreibens nochmal. Das heißt, wo ich hier ende, führe ich fort an einer anderen Stelle mit der lyrischen Weitererzählung und auch vielleicht auch der lyrischen Neuerzählung. Mal gucken, wohin es sozusagen dann geht.
Ich würde gerne noch etwas aufgreifen, was du jetzt gesagt hast. Du stellst im Buch tatsächlich auch die Frage, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht ständig mich mit diesen Themen auseinandersetzen müsste, wenn ich nicht ständig erklären, wehren oder mich rechtfertigen müsste. Und ich habe mich gefragt, hast du auch schon über Ausstiegsszenarien nachgedacht? Gibt es diese überhaupt?
Ja. Ausstieg im Sinne von das Land zu verlassen, meinst du zum Beispiel, oder?
Ja, das wäre oder beruflicher Ausstieg. Szenar. Ja, schon auch beruflich, ja.
Ja, ja. Ich habe mir das tatsächlich oft gefragt, eben was wäre wenn, wir kennen das ja alle, was wäre wenn ich mich für ein anderes Studium entschieden hätte, wenn ich doch in eine andere Stadt gegangen wäre und so weiter. Ich war ja am Anfang Psychologiestudent. Ich war ja gar nicht in der Politikwissenschaft. Ich hatte in Mannheim angefangen, Psychologie zu studieren, ein Semester lang durchgezogen. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt und dachte so, was für eine Ironie. Ich habe so viel quasi hart gearbeitet für einen Schnitt, um überhaupt an einer Uni für dieses Fach irgendwie angenommen werden zu können. Und dann am Ende gefällt es mir nicht und ich gehe woanders hin, bin dann halt nach Österreich ausgewandert. Der erste Ausstieg quasi. Der erste Ausstieg war eigentlich raus aus dem Elternhaus. Das war auch wichtig, diese Tür. In andere Richtungen auch und wieder zurück und andere Richtungen und wieder zurück. Mannheim habe ich verlassen für Wien und Wien habe ich verlassen für Berlin. Aber ich komme an diese Orte immer wieder zurück und greife diese Erinnerungen auf die ich immer wieder stolpere. Was wäre, wenn ich geblieben wäre in Mannheim und Psychologie fertig studiert hätte? Das Fach interessiert mich immer noch weiterhin. Zu vielen Fragestellungen habe ich zurückgefunden. Psychoanalytische Fragestellungen, die sich auch im Zusammenhang mit Rassismus, mit Affekt und Umgang natürlich stellen. Ich hätte mich gerne gesehen als Psychologen, als Psychiater und sonst was in all diesen, ne, auch den Schmerz weißer Menschen auch aufgreifen zu können, wenn es darum geht, in dieser Realisierung, was sie alles tun und getan haben und so weiter. Aber es ist anders gekommen und es ist okay, es ist gut so. Und diese Stimme begleitet einen aber. Man denkt immer noch. Und ich versuche, die Rollen zu erweitern. Es ist sozusagen einerseits der Hut, den ich habe, diese schicke Mütze, einerseits als Politikwissenschaftler weiterhin zu arbeiten, als Rassismusforscher. Ich bin jetzt Gastdozent an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, lehre da auch im Feld, Studierende in der sozialen Arbeit, was mir extrem viel auch bedeutet, weiterhin im wissenschaftlichen Betrieb auch aktiv zu sein und darin auch diese Wissensproduktion mitzugestalten um diese Themen. Und dann will ich aber weitere Hüte, weitere Rollen für mich auch erarbeiten. Und es ist zum Beispiel auch eben dieses Autors, des Publizisten, die des Lyrikers, die des Kunst- und Kulturschaffenden Menschen, weil ich mich in der Form nicht gesehen habe und nicht sehen konnte in meinem Umfeld. Es war gar nicht denkbar gewesen und mein Vater hätte mich eh ausgelacht, wenn ich gesagt hätte, ich möchte Lyriker werden oder sowas. Insofern, wenn ich schon nicht Mediziner geworden bin, at least Politikwissenschaftler, er macht etwas mit Politik, aber...
Okay.
Er ist aber, okay ja. damit jetzt.
Aber verstehe ich das richtig, dass du schon meinst, dass man sich dem entziehen kann, als muslimische Person oder als muslimisch gelesene Person, diesem Diskurs?
Ich glaube das nicht. Ich höre das oft, dass Leute dann sagen, ach, ignorier es doch einfach, ich schließe dann die Tür, ich mache dann mein Ding, guck, ich bin voll krass Manager geworden oder sowas. Und das ist auch eine Reaktion. Das ist das, was den Leuten bewusst sein muss. Dass die Augen... bei etwas, wenn die Gefahr dich anstrahlt zum Beispiel und die Augen zu schließen, das ist eine Reaktion. Ich habe nicht die Kontrolle über das Licht des Autos, das auf mich scheint. Mhm. Ich muss das aufschreiben, diese Metapher einmal. Nein, aber ich drehe mich weg, ich schließe die Augen, ich mache die Ohren zu. Das ist eine Reaktion. Klar kann ich währenddessen murmeln und mir andere Dinge erzählen und mich in anderer Form erfüllen, aber das ist eine Realität. Diese Realität kann ich nicht einfach löschen. Der stellen wir uns in irgendeiner Form. Und Leugnung ist auch eine Form des Umgangs, eine Form der Reaktion, die viele Menschen auf sehr perfekte Weise beherrschen. Mhm. Und die Kunst liegt darin, die Umgangsweise miteinander kombinieren zu können, sich nicht nur auf eine zu verlassen. Das ist gefährlich. Sich immer nur auf eins als Erfolgsrezept zu verlassen. Zu sagen, ich ignoriere das Böse, ich denke nur noch über das Positive und ich leugne, dass es diese Dinge gibt und ich male mein Bild weiter und sowas. Niemand, wenn ich mich ordentlich anstrenge, dann wird schon alles gut klar. Und wir haben einen Handlungsspielraum, in dem wir das erweitern und austesten. Was kann ich noch machen? Aber das ist trotzdem da.
Und deswegen ist es auch so wichtig, so wie ich es verstanden habe, über eben antimuslimischen Rassismus zu sprechen und den zu benennen, weil es eben auch in unseren Strukturen wie verwurzelt ist. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen zu diesem Konzept von antimuslimischem Rassismus?
Ja, als du am Anfang bei der Vorstellung meintest, dass ich in den antimuslimischen Rassismus einführe, dachte ich hoffentlich raus. rausführen aus dem antimuslimischen Rassismus, weil er strukturell ist. Es versucht, ein strukturelles Problem zu benennen, was nicht gleichgesetzt werden kann mit einfach ein Vorurteil über einen Menschen zu haben oder sowas, sondern es geht um Machtphänomene, um Machtasymmetrien. Es geht um eine Praxis der Diskriminierung, die extrem Einfluss auf das Leben von Menschen hat, auf verschiedene Weise. Antimuslimischer Rassismus ist in erster Linie eben eine sehr spezifische Rassismusform, die sich richtet gegen Muslime und Menschen, die als Muslime wahrgenommen werden. Warum ist das wichtig zu sagen? Weil ich nicht muslimisch sein muss, mich nicht bekennen muss als Muslimin, um adressiert zu werden als Muslim in dieser Gesellschaft, weil uns suggeriert wird, wir würden über Religion sprechen. Eigentlich sprechen wir nicht immer wirklich über Religion, wenn es um Islam geht, sondern über andere Dinge, nämlich über Menschen, die wir zum Beispiel nach Phänotyp einsortieren oder nach geografischer Herkunft und so weiter als Muslime. Das ist vollkommen absurd, das zu tun. Ne? Das macht auf vielen Ebenen überhaupt gar keinen Sinn. Auch schon auch sozusagen migrationspolitisch gedacht, macht das auch überhaupt gar keinen Sinn. Selbst wenn ich Länder einordne und sage, irgendwie, das sind für mich islamische Länder oder sowas, da kommen auch Menschen her, die nicht religiös sind oder die können auch christlich sein, die können auch jüdisch sein, die können ganz vieles sein, sind nicht automatisch Muslime, aber sie werden gedacht in erster Linie als Muslime. Und das ist die Rolle, die sie haben in der Gesellschaft. Da können sie sagen, wie sie wollen. Übrigens, ich bin es nicht. Das ist auch eine Strategie leider von vielen, die dann auf Gute böse machen und sagen so, ah, greif den anderen an, ich bin es ja gar nicht, ich bin ja Atheist, ich bin einer von euch und jetzt einmal zack oder so. Ne? Vielleicht funktioniert das für den Moment, aber man kann sich nicht jedem Problem entziehen, wenn man nämlich auf offener Straße zum Beispiel immer wieder gesehen wird als das, zum Beispiel durch Körpererscheinung, die dann markiert wird als Muslim, muslimisch. Das heißt, es geht um Prozesse der Markierung, nach Merkmalszuschreibungen, Ausprägungen. Das kann Hautfarbe sein, Haarfarbe sein, das können Namen sein. Namen, die vielleicht religiös sind, aber selbst Namen, die nichts mit Religion zu tun haben, die exotisch klingen oder sowas, die als muslimisch wahrgenommen werden. Und so kommt es dann eben zu diesen Gruppeneinteilungen, dass wir Menschen nach diesen Merkmalen zum Beispiel eben sortieren und wir haben die Idee, die bilden eine Gruppe, die sind homogen in sich zusammen, die sind alle gleich da, sonst könnte ich sie gar nicht erkennen als Gruppe, wenn ich nicht die Idee hatte, die teilen alle irgendwas miteinander, die sind alle gleich, dann sind die anders von mir, weil ich die ja nicht nur die erkenne, sondern ich kenne ja auch gleichzeitig mich in dem Moment, wo ich sage, meine Merkmale unterscheiden sich von denen der anderen, also habe ich hier diese Gruppe auch von mir getrennt und dann habe ich, ist dies, das niemals neutral, sondern ich habe natürlich Ideen, die ich verbinde mit der Gruppe, mit der und mit meiner. Dass ich nämlich sage, denen sind ganz spezifische negative Eigenschaften, das gehört einfach zu denen. Die sind alle böse, sexistisch, gewalttätig, antidemokratisch, keine Ahnung, was die alles für ganz, ganz schlimme Dinge tun, aber wir sind anders, wir sind ganz gut, wir sind egalitär, wir sind zivilisiert, die anderen sind unzivilisiert. Und die müssen sich beweisen. Die sind in meinem Land Gast, auch nach 5 Generationen sind die immer noch Gast in meinem Land. Und so geht das dann, führt es dann dazu, dass diese markierten Menschen und auch Gruppen nicht als Teil einer Gesellschaft erkannt werden können, verstanden werden können und nicht den gleichen Zugang bekommen. Und ich kann ein Beispiel mal nennen, dass, um eben zu zeigen, dass ich kann mich nicht von allem entziehen sozusagen. Es gab vor, an der Uni Mannheim gab es eine Studie, Max und Murat heißt die, glaube ich, Max und Murat Studie, da geht es um Benotungen, Diktat bei angehenden Lehrkräften. Bei gleicher Leistung wurden Menschen mit Schüler mit arabisch-türkisch klingenden Namen schlechter bewertet als die mit deutsch klingenden Namen. Die haben die gleichen Fehleranzahl und die werden trotzdem schlechter bewertet. Da kann Murat die Augen schließen, wie er will, sozusagen. Ne? Das Problem liegt woanders, nämlich genau in diesem Prozess. Und der antimuslimische Rassismus als Begriff versucht, auf dieses Phänomen hinzuweisen. Es gibt Ideen, die zirkulieren, die mit der Idee von Kultur, mit Religion und so weiter zusammenhängen und dazu führen, dass Muslime zu einem Sinnbild der Gefahr und des Problems werden, aus dem es sehr schwer ist, herauszutreten.
Mhm. Ja, ich glaube, um jetzt noch einmal da zu bleiben, du schreibst ja auch in deinem Buch immer wieder eben, dass diese Konstruktion von wir und die anderen natürlich auch sehr kolonial geprägt ist. Also dass man unbedingt auch in die Vergangenheit blicken muss, damit man das überhaupt versteht. Und das ist mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf gegangen bei den Berichterstattungen zu flüchtenden Personen zur Ukraine. Und eben auch vielleicht im Vergleich zu den Berichterstattungen im Sommer zu Afghanistan, dass sich also sehr viel eben auch, dass man sich sehr viel diesen Bildern, diesen kolonial geprägten Bildern bedient. Vielleicht kannst du dort ein wenig ausführen, wie du das wahrgenommen hast.
Wenn es um die Rolle kolonialer genau. Darstellungen zum Beispiel geht, was meinen wir eigentlich auch damit? Deshalb ist mir auch der Begriff des antimuslimischen Rassismus wichtig, im Unterschied auch zum Begriff der Islamophobie, Islamophobia, Islamfeindlichkeit, der immer wieder ganz zentral mit 9/11 zum Beispiel gedacht wird. Als wäre das sozusagen der Punkt, wo es aufgetaucht wäre. Es ist da nicht aufgetaucht. Es hat eine andere Dimension bekommen, hat sich ausgeweitet, auch die Versicherheitlichung, das ohne Zweifel. Aber es gibt ein Erbe, das hineingespielt hat. In antimuslimischen Rassismus. Und das ist die Komponente des Kolonialismus und des Orientalismus. Und da könnten wir jetzt ganz verschiedene Töpfe eigentlich öffnen, woran man das erkennen kann und welche Beispiele da hineinwirken. Französischer Kolonialismus, deutscher Kolonialismus, britischer Kolonialismus. Was man als erstes begreifen muss, ist, dass man selbst gar nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, besatzende Macht unbedingt sein muss oder gewesen sein muss, um gleichzeitig koloniale Debatten oder auch Strukturen mitzugestalten oder Komplizinnenschaften zu entwickeln beispielsweise. Ja, es gibt ja diese Idee, Deutschland hatte ja keine Kolonien im Nahen Osten, also kommt mir nicht mit der Geschichte Kolonialismus, wenn es um Muslime und so weiter geht. Das ist auf mehreren Ebenen unsinnig, dieses Argument, weil zum einen prägen sich natürlich auch Herrscherdiskurse gegenseitig, auch als europäische, auch als abendländische Traditionen, die als Wissen zirkulieren, auch zwischen den Gesellschaften, auch intellektuell. Das heißt, entzieht sich eine Gesellschaft inmitten Europas nicht einfach einem Diskurs einer anderen Nation. Das heißt, es gibt eine kulturelle Entwicklung mit dem Prozess der Kolonisierung innerhalb europäischer Gesellschaften, was das mit ihrer Kulturproduktion auch macht und mit dem Eigenbild und auch in der Etablierung der Wissenschaften, Zeitalter der Aufklärung. Also allein schon ideell. Und dann der zweite Punkt, Deutschland hatte Kolonien, in denen Araber und Muslime gelebt haben. Zu großen Zahlen auch, die als Mohammedaner, als Orientalen, als Araber und so weiter bezeichnet, benannt und auch adressiert wurden. Und das war beispielsweise Deutsch-Ostafrika als ein Beispiel einer ehemaligen Kolonie. Und ich greife dieses Beispiel da drinnen auch auf. Ganz wichtig, weil eben vor 100 Jahren bereits 1905 und 1910 im Rahmen der zweiten und dritten Verhandlungen der deutschen Kolonialkongresse in Berlin, im Berliner Reichstag, bereits diskutiert wird über die Gefahr der Islamisierung und die Frage, wie wir sie abwehren können, nämlich in den deutschen Kolonien. Und dann tauchen ganz viele dieser Topoi auf, die wir heute kennen, die koloniale gefärbte Bilder sind, die tauchten sozusagen vor 100 Jahren bereits auf. In einer anderen Form, in einem anderen Szenario, nämlich eine Metropole in ihrer Auseinandersetzung mit einem außereuropäischen Territorium, das sie kontrollieren, eine Autorität, die sie entwickeln darüber. Wie verdrängen wir den Islam? Und da hat sich eine sehr enge auch Diskussion, Debatte entwickelt zwischen Mission, Kolonialpolitik und der Wissenschaft in den Debatten. Wie gehen wir um mit Muslimen? Wie erziehen wir die? Wie können wir die zivilisieren? Wie können wir die missionieren? Der Ausbau der Kirchen beispielsweise auch. Die Frage auch des Unterrichts, nicht nur des religiösen Unterrichts, sondern auch der Frage des Verbotes von koranischem Unterricht beispielsweise, der Verdrängung der arabischen Sprache, der Ersetzung auch durch Deutsch sozusagen als Sprache. Und viele Argumente wurden herangebracht bereits auf dieser politischen Bühne vor über 100 Jahren, um einen politischen Zweck zu erfüllen. Und ein Topos war natürlich der Vorwurf des Sexismus. In einer Theaterbühne von weißen Männern, die in einer Zeit, in der Frauen noch ohnehin nicht mal wählen durften und nicht als Rechtssubjekte wahrgenommen wurden, plötzlich sich die Frage stellen, ist die arabische Frau frei? Natürlich nicht aus dem Interesse, arabische Frauen zu befreien. Das ist nicht zu ihrer Befreiung gekommen, sondern es kommt zu einer Mehrfachunterdrückung dieser Frauen, indem sie gleichzeitig der kolonialen Unterdrückung unterworfen werden, die auch sexistisch war, aber auch eine sexuelle Unterdrückung von mehreren Seiten aus. Das heißt, es war eine Alibi-Diskussion, die, das kennen wir auch aus Großbritannien mit Cromer beispielsweise, gegen das Frauenwahlrecht kämpfen, und gleichzeitig so tun, als wäre man besorgt um das Wohl arabischer oder muslimischer Frauen. Es geht sozusagen um das Projekt der Zivilisierung und eine Scheindebatte zu führen. Und diese Scheindebatten, die tauchen heute wieder auf und greifen diese koloniale Idee wieder auf, wo es um zivilisatorische Missionen und sowas geht. Und klar, im Kontext von Flucht und Asyl kommt das immer wieder, allein schon medial in den Darstellungen von Menschen, auf den Covern von Bildern, was da für Szenarien eben auch ausgemalt werden. Ne? Alles ist immer sehr dunkel, Barbarei, es sind Massen, es sind niemals einzelne Menschen mit Namen, Geschichte und Gesicht und so weiter. Ne? Eben in den deutschen Kolonialkongressdebatten waren das Begriffe im Kontext der Gefahr der Islamisierung Sturmflut des Mohammedanismus. Wie eine Sturmwolke geht der Islam über die Kolonien und sowas. Und das taucht heute auf mit eben der Flutwellen an, was weiß ich allem. Ne? Also das sind immer auch Naturkatastrophen in unserem Sprachrepertoire. Das sind keine Menschen mehr, das sind immer so Wellen und keine Ahnung für Winde und was weiß ich, was da alles zusammenkommt. Es ist eine entmenschlichende Praxis. Das ist auch der koloniale Charakter da drinnen. Der war damals so und der ist heute so.
Ja, ich glaube, was man ja eben heute auch beobachten kann, was du auch im zweiten Teil deiner Lesung wieder darauf eingegangen bist, ist, dass viele eben resignieren, viele sich nicht mehr damit auseinandersetzen möchten. Aber eine der Coping-Strategien mit solchen Bildern, mit solchen Berichterstattungen ist eben auch Humor. Also, dass man sich diese Bilder vielleicht eben auch aneignet und dem wie neue Bedeutungen zuweist. Und dort würde es mich schon noch einmal Wunder nehmen oder würde ich dich bitten, das vielleicht noch etwas auszuführen, welche Rolle denn eben Humor in der Bewältigung dieser Bilder spielen kann oder spielen sollte aus deiner Sicht.
Ich habe den Eindruck, in der muslimischen Community oder in muslimischen Communities taucht etwas jetzt auf, was andere Communities schon sehr lange kennen, nämlich diese Praxis des Humors. Und viele Musliminnen und Muslime sind da auch oft sehr zögerlich, auch aus gutem Grund, weil die Frage, die wir uns immer zu stellen haben, ist, wo schaffen wir es, den rassistischen Witz zu brechen, um etwas Neues möglich zu machen? Und wo kommt es einfach nur zu der Wiederholung dieser Ketten? Und wer amüsiert sich eigentlich? Wer ist Zielgruppe des Witzes zum Beispiel, ja? Es gibt sehr gute und sehr schlechte Beispiele, Fälle, in denen das sehr gut funktioniert und Fälle, wo das nicht so gut gelungen ist. Es ist, ich würde sagen, einfach auch eine der großen Herausforderungen im Umgang, wie das bei all diesen Strategien ist. Und eine ist natürlich, dass Betroffene versuchen, über die Situation, in der sie sind, in irgendeiner Form irgendwie lachen zu können. Ja? Es ist auch eine sehr dramatische Reaktion eigentlich auch in vielen Fällen, weil es ist wie so eine Art, du sagst Coping-Strategie, auch wie eine Art der Überlebensstrategie eigentlich, auch eine Sache, der man sich nicht entziehen kann, aber eben versucht, Humor zu bilden. Ganz gefährlich wird es dann, wenn man sozusagen eine weiße Zielgruppe sich imaginiert als Adressat eines Witzes und diesen Humor versucht zu bespielen. Weil dann passiert genau in vielen Fällen passiert dieser Bruch nicht, wo es nicht zu der Spiegelung kommt, sondern wo es einfach nur darum geht, den rassistischen Witz noch einmal zu wiederholen, dass wir alle miteinander lachen können. Und dann entwickelt sich auch in einer Dominanzgesellschaft die Erwartung gegenüber marginalisierten Witzen, mal den Clown zu spielen. Bitte amüsiert uns mal. Lasst uns mal alle gemeinsam darüber lachen, wie das ist und so weiter. Und ihr könnt doch auch lachen, warum können wir jetzt nicht mitlachen und so weiter. Also sind ganz viele Fäden, die der Witz eigentlich öffnet oder auch kappt. Ich glaube, es lohnt sich oft den Versuch zu wagen, satirisch zu arbeiten, satirisch zu arbeiten und zu gucken, wo ist der feine auch Unterschied zu einer klassischen Comedy-Variante zum Beispiel. Was ist die Kraft der Satire? Und für mich war es oft ganz wichtig, diese auch Videos zu konsumieren, von Gilad Ayşe beispielsweise, die ja sich auf den ersten Blick eben ein rassistisches Kostüm, ne, die Kanaken irgendwie aufsetzt, aber eben nicht mit dem Ziel, das darzustellen, sondern in Wirklichkeit ist da eine Metaebene. Da beginnt die Satire, die Metaebene, dass sie die Produktion des Witzes auf die Bühne bringt, nicht uns als Witz, sondern die Tatsache, schaut euch an, was ihr denkt. Ne? Nicht, das sind wir oder sowas, ne? Sondern diese Spiegelung muss möglich sein, wo ein Publikum sich selbst erwischt, in dem, oh je. Und dann weiß man oft nicht, warum lachen wir eigentlich? Also lachen wir gerade, weil die Sache witzig ist, oder lachen wir gerade so, scheiße, so, ne? Was ist das eigentlich, was da gerade passiert? Und ich wünsche mir mehr Witze auch. Und das ist jetzt auch, das wird nämlich schwierig jetzt. Ich wünsche mir mehr Witze auch unter Muslimen miteinander. Da wird das schwierig auch aus zahlenmäßig, weil natürlich ist Satire und Comedy natürlich auch ein Business. Ne? Wir können uns auch dem Kapitalismus nicht einfach entziehen. Es sind auch Berufsfelder, die sich etablieren. Muslime, reichen die eigentlich als Zielgruppe, dass Menschen leben können durch Satire? Das glaube ich nicht. Das heißt, in vielen Fällen bespielt man weiter auch ein weißes Publikum und schaut, was kann ich denen an Dienstleistungen geben? Auch ein kapitalistisches Dilemma, in dem sich Menschen zum Beispiel befinden. Reicht das Angebot, reichen die Ressourcen aus, dass wir auch miteinander zum Beispiel etwas für uns auch produzieren können. Und da wünsche ich mir auch ganz viel Witz. Und auch Humor. Und da wird es zögerlich, weil wir, und da erwischen wir uns in unserer Ausdifferenzierung, wir sind nicht eine Gruppe. Deshalb ist der Witz auch wichtig. Miteinander, nicht im Sinne von, lasst uns alle uns gegenseitig auslachen. Bitte mich jetzt so nicht falsch verstehen in der Art, sondern es geht darum, es gibt auch verschiedene religiöse Ausprägungen. Es gibt verschiedene Zugang dazu. Für die einen, die es auch vielleicht sogar aus religiösen Gründen überhaupt nicht angebracht ist, in irgendeiner Form Religion mit Witz und Humor zu verbinden. Für die anderen, für die das gar keinen Widerspruch und sowas darstellt. Das heißt, ist es auch gleichzeitig eine Praxis, die uns hilft, unsere Differenzen vor Augen auch zu führen und in einen Aushandlungsprozess miteinander zu treten. Was denken wir politisch, religiös, gesellschaftlich, kulturell eigentlich miteinander? Insofern verspricht die Satire etwas auch als Werkzeug, finde ich, das auch innerhalb der Communities wirken kann.
Und das kann eben wirklich sehr wertvoll sein, wenn man eben die Ressourcen dafür freischaffen kann, um diese eigenen Themen zu setzen und um interne Diskussionen zu führen. Und das schließt vielleicht auch ein wenig den Kreis. Und hier würde ich aber gerne öffnen, auch für das Publikum. Ich durfte jetzt sehr viele Fragen stellen, aber vielleicht gibt es Sachen, die Sie noch fragen möchten, die Sie Wunder nehmen oder auch bezüglich dem Buch Punkte, die Sie noch neugierig gemacht haben.